Victoria Woodhull hatte im Sommer 1871 einen heißen Sommer, einen Liebhaber, und zwar Theodore Chilton, ein damals sehr renommierter Journalist. Und er schrieb in diesem Sommer eine Biografie über sie. Und in dieser Biografie schrieb er: Sie kann reiten wie ein Indianer, auf Bäume klettern wie ein Sportler, sie kann schwimmen, ein Boot rudern, Billard spielen und tanzen. Und schließlich, als Krone ihrer körperlichen Tugenden, sie kann den ganzen Tag gehen wie eine Engländerin. Victoria Woodhull war in ihrer Zeit, in den 1870er Jahren, die wahrscheinlich berühmteste, skandalumwitterste Frau Amerikas. Wer von Ihnen hat schon mal von ihr gehört? Genau. Gut, dass der Trick noch funktioniert. Würde er jetzt wahrscheinlich in Amerika nicht mehr funktionieren, denn 2016, als Hillary Clinton fast Präsidentin von Amerika geworden wäre, sind ganz viele Bücher über Victoria Woodhull erschienen, weil sie nämlich die erste Frau war, die Präsidentin von Amerika werden wollte. Im Jahr 1872 hat sie kandidiert. Aber sie ist danach völlig in Vergessenheit geraten, so sehr in Vergessenheit geraten, dass bis noch vor 10 Jahren etwa die Frage, wer war Victoria Woodhull, beim amerikanischen Wer wird Millionär, die 500.000-Dollar-Frage war, also eine dieser Fragen, die praktisch niemand beantworten kann. Also, wir sind nicht allein, aber wir ändern das. Victoria Woodhull, was hat sie überhaupt in dieser Reihe zu suchen? Sie war eine Frau aus der Unterschicht, man könnte sagen eher auch aus der Gosse, also nicht das, was man so in den Romanen des 19. Jahrhunderts arm, aber respektabel nennt, also diese arme, tugendhaften Leute, die sich fleißig hocharbeiten und da was erreichen, sondern sie war ein Kind aus der Gosse, ein Straßenkind, das aber ungeheuer große politische Ambitionen hatte, also so große Ambitionen, dass sie als Präsidentschaftskandidatin geendet ist. Und nicht geendet ist, es ging dann wieder bergab, aber ihr Höhepunkt war das. Und die Frage ist, wie sind eigentlich diese Leute, die nicht die klassischen Politiker sind, wie hängen die eigentlich mit der Demokratie zusammen? Die Demokratie als Projekt hat ja einen grundsätzlichen historischen Widerspruch in sich. Davon haben wir heute vorhin schon ein bisschen gehört. Und zwar den Widerspruch, dass Demokratie ja eigentlich ein universales Projekt ist. Alle sollen mitmachen. Gleichzeitig hat sie aber immer Ausschlüsse. Es können nicht alle mitmachen. Erfunden ist sie worden als ein bürgerliches Projekt weißer, gebildeter Männer. Ja? Frauen waren ja ganz formal ausgeschlossen, aber auch viele andere waren ausgeschlossen. Demokratie hat aber immer das Problem, dass, wenn sie sagt, alle sind gleich, stellt sich sofort die Frage, wo endet die Gleichheit und wo sind dann die nicht mehr gleich sind. Victoria war in vielerlei Hinsicht nicht eingeschlossen, aber sie hat sich selbst sozusagen reingekämpft. Und das, finde ich, ist das, was sie interessant macht. Ja, wenn wir, was an ihr auch deutlich wird, und ich finde, dass gestern habe ich es anders gemacht, da habe ich erst die Geschichte erzählt und dann habe ich mich aber so in der Spannung ihres Lebens verwickelt, dass ich am Ende nicht mehr zu den Schlussfolgerungen kam. Deswegen habe ich gesagt, heute mache ich die Schlussfolgerung zuerst, damit sie am Ende nicht verloren gehen. Aber das ist ein bisschen problematisch deshalb, weil wir sind, wenn es nicht, sagen wir mal, die typischen weißen Männer sind, sondern die Außenstehenden, dann sind wir gewöhnt, sie so ein bisschen als Repräsentantinnen ihrer Sorte zu sehen. Also Frauen sind dann die, sprechen dann für die Frauen und die aus der Unterschicht sprechen für die Unterschicht und die POCs sprechen für die POCs, nur die weißen Männer sprechen immer nur für sich selbst. Und das kann man aber mit Victoria Woodhull nicht machen, weil sie nicht repräsentiert andere. Sie ist ein Original, sie spricht für sich. Sie ist aber trotzdem eine wichtige Stimme und was ich will, ist nicht sie als Figur sozusagen fortzuführen, sondern sie in ihren politischen Ansichten zu hören, was eben nicht heißt, dass diese politischen Ansichten richtig sind, sondern dass wir uns mit denen auseinandersetzen. Und eine der wichtigsten Sachen, die sie politisch bringt, ist die Frage, wie kommen die Ausgeschlossenen rein in das demokratische Projekt? Und der traditionelle Weg ist ja zu sagen, die erkämpfen sich die gleichen Rechte. Ne? Emanzipation von Unterdrückung oder der Kampf um die Gleichberechtigung, das ist der übliche Weg. Viktoria Rutter schlägt den Weg andersrum vor. Sie sagt, der entscheidende Punkt, damit die Ausgeschlossenen in die Demokratie reinkommen, ist der, dass sie rein wollen. Also der Ausgangspunkt ist der Wunsch der Ausgeschlossenen reinzugehen und dass sie dann dementsprechend handeln und sich sozusagen nicht in der Politik der Forderungen an die da oben oder an die, die schon drin sind oder an die, die es erfunden haben, aufreiben, sondern dass sie die Möglichkeiten, die sie haben, nutzen, weil sie schon alle Rechte haben. So, das war jetzt doch das Fazit von des Frankfurt-Vorhalle an. Viktoria Rutter wurde 1838 geboren, und zwar in Homer, Ohio, das ist der rote Punkt, also mitten im Nichts im amerikanischen Mittleren Westen, weit weg, 400 Kilometer sowas von New York City oder von Boston oder der Washington, also dieser ganzen Ostküste, wo die Politik abspielt. Und zwar als Kind, als siebtes Kind von insgesamt 10 Kindern von Annie und Buck Claflin, einem, ja im Prinzip waren das Kleinkriminelle, die durch Trickbetrügereien und Diebstahl und Versicherungsbetrug ihren Lebensunterhalt verdienten, will ich jetzt gar nicht sagen, aber zusammen sich betrügerten und auch häufig umgezogen sind. Viktoria ist nur wenige Jahre sporadisch in die Schule gegangen, weil die Familie oft auch auf der Flucht vor der Polizei umziehen musste. Mit 15 ist sie dem entflohen und heiratete einen Arzt namens Canning Woodhull, daher dann auch ihr Name, also geboren war sie als Viktoria Claflin. Hat das einen Canning Woodhull geheiratet, mit 15 zwei Kinder geworden, Byron, den Sohn, der schwer behindert war, geistig behindert, und die Tochter Sulu Ward, auch eine lustige Namenswahl. Es ist überhaupt lustig, die Geschwister. Victoria ist Victoria genannt worden, weil sie geboren ist im Krönungsjahr von Queen Victoria in England. Die anderen Kinder wurden einfach bezeichnet nach den Ortschaften, wo die Familie gerade war. Also eine Tennessee, Utica und so weiter. Da sieht man sozusagen den Hintergrund, das Milieu. Also sie hat diesen Arzt geheiratet, der sich aber als Trinker entpuppt hat und musste dann den Lebensunterhalt selber verdienen für die Familie. Sie ist dann mit Mann und Kindern nach San Francisco gereist. Das war damals diese Goldrausch-City mit viel war da los. Sie hat als Zigarettenverkäuferin und wahrscheinlich auch als Sexarbeiterin gearbeitet. Und dann hatte sie eine Vision, dass sie zurückkehren soll an die Ostküste. Das hat sie auch gemacht, ohne ihren Mann, aber mit ihren Kindern. Und hat sich dann in St. Louis selbstständig gemacht als Wahrsagerin und Hellseherin. Das war nämlich der Spiritismus war damals in Amerika sehr verbreitet, also die Idee, dass man mit den Toten kommunizieren kann und dass man über diese Kommunikation mit den Geistern Wahrheiten oder Einsichten bekommt. Und Viktoria war überzeugt davon, dass sie das kann, schon von klein auf. Ihre Mutter hat das ihr auch sozusagen nahegelegt, dass sie zu was Größerem bestimmt sei, mit Hilfe der Geister. Und der Vater hat das aus dem Geschäftsmodell gemacht, also Wahrsagen, die Töchter haben wahrgesagt. Und er hat das natürlich als Betrügerei gesehen, aber Viktoria hat es ernst genommen. Und ich finde, das ist wahrscheinlich auch schon ein Punkt, wie sie sozusagen diese politischen Ambitionen entwickeln konnte, weil sie für sich eben nicht für sich alleine unterwegs war, sondern im Auftrag von höheren Mächten. In St. Louis, in dieser Praxis, in der sie da war, lernte sie Henry Platt kennen, ihren zweiten Mann, mit dem sie dann längere Zeit zusammen war, und der war aus so einem sozialistischen, reformatorischen Milieu, also der war gebildet ein bisschen und hatte auch Kontakt so ein bisschen zu den politischen Debatten, die in der Zeit geführt wurden, und das war natürlich eine Möglichkeit für Viktoria, überhaupt mal das Konzept von politischem Aktivismus kennenzulernen. Und ja, sie hat bei dieser Arbeit als Heilerin und Hellseherin hat sie viele Frauen vor allen Dingen, aber auch Männer und auch arme Leute kennengelernt, die zu ihr kamen, um ihre Probleme halt gelöst zu kriegen. Sowas wie eine spirituelle Beraterin. Und die haben ihr von ihren Problemen erzählt. Und die Probleme waren Armut natürlich, wenig Geld, gewalttätige Ehemänner, Vergewaltigungen, ungewollte Schwangerschaften, Abtreibungen, Kinder, die früh gestorben sind, alle möglichen Krankheiten. Also all diese Alltagsprobleme der einfachen Leute, sage ich mal, wobei sie eben auch Kundinnen aus der Mittelschicht hatte. Und diesen großen Fundus, sie hat insgesamt jetzt nicht nur in St. Louis, in verschiedenen Städten 15 Jahre lang in dieser Branche gearbeitet, sage ich mal. Und aus diesem Fundus, dieser Geschichten, die man ihr da erzählt hat, hat sie später auch immer wieder gelebt, also daraus zitiert und Probleme geschildert, die die Leute eben haben. Das ist eben, ja, dann ging sie nach New York City 1869, auch wieder aufgrund einer Vision. Sie soll nach New York City gehen und dort ihr politisches Werk beginnen. Und in New York City lernte sie Cornelius Vanderbilt kennen. Cornelius Vanderbilt war damals, sagen manche, der reichste Mann Amerikas. Das war einer, der durch Eisenbahnbau sozusagen vom Tellerwäscher zum Millionär aufgestiegen war und sehr, sehr reich war. Aber auch er kam aus der Unterschicht. Und es gibt die Erzählung, dass Vanderbilt seinen Geschäftserfolg darauf gebaut hatte, dass er sagte, jeder, der ihm irgendeine Geschäftsidee pitchen möchte, kriegt 5 Minuten. Und er hat also alle, die wollten, 5 Minuten lang angehört. Und das haben eben Victoria und Tennessee mitgekriegt und haben dann also ihren 5-Minuten-Pitch bei Vanderbilt gehabt und wurden dann seine Geschäftspartnerinnen. Tennessee, die jüngere Schwester, haben wir die überhaupt schon gehabt? Ja, Tennessee wurde seine Mätresse, die 8 Jahre jüngere Schwester von Victoria, und Victoria wurde seine spirituelle Beraterin. Und Vanderbilt hatte halt viel Geld und das Hauptgeschäft bestand darin, dass Victoria ihm Börsentipps gab. Und woher hatte sie diese Börsentipps? Victoria hatte ja Beziehungen ins Rotlichtmilieu, als sie nach New York, also New York City hatte damals eine Stadt mit ungefähr 30.000 bis 40.000 Sexarbeiterinnen, wird geschätzt. Und viele Geschäftsleute haben ihre Geschäftsideen besprochen im Bordell. Und Victoria hat sozusagen ein Informationsnetz aufgebaut, sodass sie von den anderen Sexarbeiterinnen Informationen bekam, und die haben oft gestimmt. Vanderbilt hat gut bezahlt für diese Tipps, und im September 1869 gab es einen großen Börsencrash in New York, der was zu tun hatte mit Goldspekulationen. Also der Goldpreis war von einer betrügerischen Gruppe von Leuten künstlich in die Höhe getrieben worden. Victoria hatte das mitbekommen. Sie wusste auch, wann der Crash kommen wird. Sie hat den Tipp Vanderbilt gegeben. Vanderbilt hat sein ganzes verfügbares Geld in diesen Golddeal gesteckt und hat an einem Tag, also als es dann gecrashed ist, $1,3 Millionen verdient, und Victoria hat die Hälfte davon bekommen. Das waren $650.000. Das wäre in heutigem Geld etwa $15 Millionen. Jetzt hatten sie also Geld, und daraufhin hat Victoria gesagt, mit dem Geld will ich jetzt eben politisch aktiv werden. Ich will jetzt diese Themen, die ich habe, und diese Wünsche und diese Notlagen, die mir erzählt wurden, in die Politik bringen. Daraufhin haben sie eine Zeitung gegründet, eben die Woodhull and Claflin's Weekly, eine Wochenzeitung, wo sie ihre politischen Ideen vertreten haben. Ja, dann, das sind nochmal die Eltern, ich weiß gar nicht, warum die da jetzt sind. Das war sozusagen das Dreiergespann, was da aktiv war. Mit dem Geld, was Victoria verdient hatte, haben sie und Tennessee dann eine Brokerfirma an der Wall Street gegründet, die erste von Frauen geführte Brokerfirma. die natürlich mit dem Patronen Cornelius Vanderbilt Werbung gemacht hat. Also es war klar, wer dahinter steht, wer dahinter steckt. Damals durften Frauen an der Börse noch nicht handeln. Deshalb haben sie einen Angestellten gehabt, James Flood, der war sozusagen der Angestellte von Woodhull, Cleveland und Co. und hat dann sozusagen formal die Börsengeschäfte abgewickelt, was er als Mann eben durfte. Das war sein Job. Hier sehen wir sozusagen die Zeitungen haben da groß drüber berichtet. Das ist eine Zeitungskarikatur ja in der Zeit, wo Victoria und Tennessee die Bullen und Bären der Wall Street vor dem Pferd treiben, als es war halt einfach eine richtige News, die ersten Frauen, die sowas gegründet haben. Ja. Genau, aber jetzt wollte Victoria ja in die Politik. Also das Geld war für sie eigentlich nur das Mittel, um politisch aktiv werden zu können. Und natürlich war klar, dass sie das irgendwie über die Frauenrechtsbewegung machen muss, weil Frauen hatten ja kein Wahlrecht. Es gab keine Frauen in der Politik, so wenig wie in der Wall Street. Und es gab aber auch schon eine aktive Frauenrechtsbewegung in den USA. Also die waren nicht die ersten Frauen, die politisch aktiv wurden. Das sind Elizabeth Cady Stanton und Susan Anthony. Susan Anthony links, Elizabeth Cady Stanton rechts. Die Grand Dame der amerikanischen Frauenrechtsbewegung, kann man vielleicht sagen, schon 20 Jahre vorher, 1848, also im selben Jahr, als die Geschichte der Revolution in Europa war, hat in Seneca Falls im Bundesstaat New York der erste Frauenrechtskongress der USA stattgefunden, maßgeblich von Elizabeth Cady Stanton organisiert. Das war aber schon 20 Jahre her, also schon 20 Jahre lang haben die Frauenrechtlerinnen damals für das Wahlrecht gekämpft, ohne Erfolg. Und sie waren jetzt schon so ein bisschen in die Jahre gekommen, sag ich mal, und diese Geschichte, alte Feministinnen, junge Feministinnen und dass sie sich irgendwie nicht leiden können, geht schon so lang zurück. Also dass wir das heute haben, ist auch nichts Neues. Und die Frauenrechtsbewegung war damals in einer Krise. Und zwar deshalb, weil die amerikanischen Frauenrechtlerinnen von Anfang an zusammen mit der Antisklavereibewegung aktiv waren. Und es ging darum, Rechte eben für die Bevölkerungsgruppen zu erkämpfen, die von dem demokratischen Projekt ausgeschlossen waren. Das waren eben die Frauen und die schwarzen Männer. Also alle Frauen und die schwarzen Männer, die durften nicht wählen. Bis nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Es gab ja damals einen Bürgerkrieg zwischen den Nordstaaten und den Südstaaten. Es ging um die Sklaverei. Die Südstaaten wollten sie behalten. Die Nordstaaten hatten sie schon abgeschafft. Und als dieser Bürgerkrieg vorbei war, 3 Jahre bevor das gespielt. Danach haben dann die Nordstaaten gewonnen, die Sklaverei wurde abgeschafft und dann gab es eine Wahlrechtsreform, das 14. Amendment, bei dem haben die schwarzen Männer das Wahlrecht bekommen. Und das war jetzt natürlich eine Herausforderung für diese Bewegung, die ja für das gemeinsame Wahlrecht aller gekämpft haben, der Frauen und der Schwarzen. Und jetzt war die Frage, was machen wir? Die schwarzen Männer haben es bekommen, die Frauen aber nicht. Und zu diesem Thema gab es Anfang 1869, also gerade als Victoria nach New York City kam, in New York einen großen Kongress der Frauenrechtsbewegung. Auf diesem Kongress hat sich die Frauenbewegung gespalten, eben in eine Fraktion, die für das Wahlrecht für schwarze Männer war und sagte, okay, besser als nichts, erster Schritt. Und in eine andere, die gesagt haben, das finden wir ungerecht, das ist sozusagen die Aufkündigung der Solidarität. Wir sind gegen das Wahlrecht für schwarze Männer, weil wir wollen für alle das Wahlrecht haben. Und Elizabeth Cady Stanton war auf der, also diese zweite Position galt damals als die radikalere. Und die hat aber dann teilweise mit rassistischen Hintergründen gegen diese argumentiert. Zum Beispiel hat sie gesagt, es sei absurd, also Elizabeth Cady Stanton, dass Patrick und Sambo, die nicht einmal wissen, was der Unterschied zwischen Monarchie und Republik ist, die weder die Unabhängigkeitserklärung noch Websters Wörterbuch lesen können, dass die Gesetze machen sollen für Frauen wie Lucretia Mott, Ernestine Rose und Anna E. Dickinson. Das waren 3 berühmte intellektuelle Feministinnen. Also die Argumentation war, die schwarzen Männer sind viel dümmer als die weißen Frauen und deswegen ist das fatal. Das ist natürlich eine klare rassistische Rede, aber sie ist in gewisser Weise natürlich auch radikal, weil sie sagt, entweder alle oder niemand. Und jetzt war halt eben die Frage, also was war die Situation? An diesem Kongress hat sich die amerikanische Frauenrechtsbewegung gespalten in zwei gegensätzliche und Victoria war dabei und das hat sie gesagt dazu. Alles Sturm im Wasserglas. Erstens mal hat sie gar nicht eingesehen, dass das Wahlrecht überhaupt so ein wichtiges Thema ist. Wahlrecht, also sie hat nicht gewählt, aber ihre Brüder haben auch nicht gewählt. Also in diesem Milieu war das Wählen nichts, das hatten sie auch vorhin im Vortrag gesagt, dass halt für die armen Leute andere Themen wichtiger waren, als ob sie wählen dürfen oder nicht. Aber sie war auch sozusagen gegen diese Gegenüberstellung. Irgendwie ist sie inhaltlich der Meinung gewesen, dass die Radikaleren schon recht hatten, dass also entweder alle oder niemand. Aber sie hat auch pragmatisch gesagt, na klar, es ist gut jetzt, dass die schwarzen Männer wählen. Also das fand sie eine falsche Gegenüberstellung. Und was hat sie jetzt daraus gemacht? Das ist jetzt so, genau, ich noch mal ein paar Bilder, das ist so, wie es ist. Sie hat überlegt, dass sie jetzt eigentlich nicht sich der einen oder anderen Seite anschließen will, sondern dass sie eine eigene Position entwickeln möchte. Und wie sah die aus? Um die zu entwickeln, hat sie das Glück gehabt, über eine befreundete Kräuterheilkunde-Ärztin, deren Mann kennenzulernen. Deren Mann war Stephen Paul Andrews. Das war so eine Art Philosoph, Autor von Büchern, ein etwas schrulliger Typ, der interessante und etwas abwegige philosophische Theorien hatte. Zum Beispiel hat er eine Theorie namens Pantarchie entwickelt, also als Alternative zu Demokratie oder Aristokratie oder Monarchie hat er die Pantarchie erfunden. Und Pantarchie bedeutet, dass alle gemeinsam regieren. Also nicht das Demos, das Volk, nicht der Monarch, nicht die Aristokraten, sondern alle. Alle regieren. Und das war eine Idee, die Victoria gut gefallen hat, so die Vorstellung, dass das dazu gehörte eben auch die Vorstellung, dass wenn nicht alle an der Regierung beteiligt sind, dann liegt das daran, dass sie sich nicht beteiligen, vielleicht wollen sie nicht. Und sie hat es auf das Wahlrecht der Frauen übertragen und hat gesagt, okay, wenn die Frauen jetzt nicht wählen oder bisher nicht gewählt haben, dann wollten sie vielleicht nicht wählen und jetzt, wo sie wählen wollen, hat sich die Situation verändert und deswegen muss man auch zulassen, dass sie wählen. Und interessanterweise hat das gut gepasst zur amerikanischen Verfassung, weil in der amerikanischen Verfassung das Wort männlich bis zu der letzten Wahlrechtsreform gar nicht drin gestanden hatte. Also da war immer nur die Rede gewesen von Citizens, aber Citizen ist ja geschlechtsneutral. Also von daher hat Victoria argumentiert, in der amerikanischen Verfassung steht, dass alle Citizens das Wahlrecht haben. Frauen sind klar Citizens, die mussten ja auch Steuern bezahlen, was sie als Geschäftsfrau ja auch musste. Ja. Alle Citizens haben das Wahlrecht, also natürlich die Frauen. Und sie hat jetzt argumentiert, dass mit der Verfassungsreform, die den schwarzen Männern das Wahlrecht gegeben hat, dass erstmals das Wort männlich in die Verfassung reingekommen. Ab da hieß es, also es wurde klargestellt, dass alle Bürger, egal welche Hautfarbe, alle männlichen Bürger, egal welche Hautfarbe. Das war die Neuerung. Und sie hat jetzt zusammen mit Stephen Paul Andrews, der sie auf die Idee gebracht hat und wahrscheinlich auch das formuliert hat, argumentiert, dass diese Einfügung des Wortes männlich verfassungswidrig gewesen ist. Und dass sie also nicht, dass die Frauenrechtsbewegung also nicht argumentieren soll, wir brauchen nochmal eine neue Wahlrechtsänderung, die jetzt auch den Frauen das Wahlrecht gibt, sondern dass man eher so argumentiert, diese Einfügung des Wortes männlich muss wieder rückgängig gemacht werden, weil sie war verfassungswidrig. Und Frauen haben schon immer das Wahlrecht, sie haben es nur bisher freiwillig nicht ausgeübt. Ich finde das total logisch. Das ist Benjamin Butler, der gehörte auch zu diesem Dunstkreis rund um Stephen Paul Andrews. Und das war ein Senator aus, nee Quatsch, ein Kongressabgeordneter, der aber auch so ein bisschen linker Spinner war. Und der war auch in dem Kreis, aber weil er eben im Kongress war, Abgeordneter war, hat er organisiert, dass Victoria Woodhull ihr Wuthal Memorial zum Wahlrecht vorstellen konnte im Rechtsausschuss von Kongress und Senat in Washington. Das war im Januar 1871. Und da hat sie dann tatsächlich, hier sieht man, das hat aber auch die Zeitung darüber berichtet, dass so sah es aus, wie sie ihr Memorial vorträgt in Washington und eben eine Petition eben eingereicht, wonach der Rechtsausschuss von Kongress und Senat sagen soll, ja, diese Einfügung des Wortes Mensch war verfassungswidrig. Hat er nicht gemacht, aber es gab ein Minderheitenvotum für das Memorial und vor allen Dingen war das die Aktion, wo die amerikanischen Frauenrechtlerinnen auf Victoria aufmerksam wurden. Und ihr seht, links auf der Seite sitzen ja auch Frauen. Das waren ja keine Mitglieder im Rechtsausschuss logischerweise, sondern das sind die Frauenrechtlerinnen, die zufällig zu derselben Zeit, natürlich war das nicht zufällig der Termin, sondern von Victoria so geplant, an diesem Tag in Washington ihren Jahreskongress hatten. Und sie haben aus der Zeitung erfahren, dass erstmals eine Frau dort sprechen soll und dann haben sie ihren Kongress unterbrochen, sind dahin gegangen, fanden diese junge Feministin ganz toll und haben sie sozusagen zu ihrer Feminismus-Anführerin gemacht. Gleichzeitig hat Victoria auch gleichzeitig hat Victoria aber auch ihre Präsidentschaftskandidatur angekündigt. Sie hat eine Annonce in der New York Herald, einer großen New Yorker Zeitung, veröffentlicht, die sie auch unterstützt hat. Das ist die Zeitung. Das ist jetzt Herald Tribune, die sind jetzt vereinigt, damals war es noch eine eigene Zeitung. Und da hat sie eben angekündigt, dass sie nicht nur das Wahlrecht haben will, sondern dass sie auch bei den Wahlen, die 1872 waren Präsidentschaftswahlen, dass sie da auch kandidieren möchte als Präsidentschaftskandidatin. Und zwar mit der Begründung, dass das ja ihr gutes Recht ist. Aber das stieß nicht bei allen Feministinnen auf Gegenliebe, weil zwar in der bürgerlichen Frauenbewegung, kann man sagen, gab es zwar eine Übereinstimmung darin, dass Frauen wählen dürfen sollen, es gab aber keine Übereinstimmung darin, ob sie auch gewählt werden sollen, also ob auch das passive Wahlrecht gefordert werden soll. Und zwar hatten, wo finde ich das jetzt? Genau. Gibt es nämlich dann, das ist Catherine Beecher, eine berühmte Autorin mit ganz großen Auflagen, so eine Haushaltsratgeber-Autorin. Und das war ihre Schwester, Harriet Beecher Stowe, die ist bekannter als Autorin von Onkel Toms Hütte, dieser wichtige Anti-Sklaverei-Roman. Und die hat gegen die Präsidentschaftskandidatur von Victoria angeschrieben, und zwar mit einer interessanten Begründung. Sie hat nämlich geschrieben, Moment, wer immer auch Präsident der Vereinigten Staaten werden will, muss sich darauf einstellen, dass sein Charakter in Stücke gerissen wird, dass er verletzt, geschlagen und mit Sputz überzogen wird von jedem unflätigen Blättchen im Land. Keine Frau, die nicht wie ein alter Putzlumpen durch jede Gosse und jedes dreckige Wasserloch gezogen werden will, würde jemals einer Kandidatur zustimmen. Es ist eine Qual, die einen Mann umbringen kann. Was für ein unverschämtes Luder von einer Frau muss das sein, die so etwas aushält, ohne dass es sie umbringt. Und das ist eine interessante Formulierung, weil darin zweierlei zum Ausdruck kommt. Einmal kommt zum Ausdruck natürlich eine Kritik an der politischen Kultur in Amerika. Und wenn man sich den amerikanischen Wahlkampf anguckt, ist das ja so, dass wenn man da kandidiert, man durch die Gosse gezogen wird, von jedem unflätigen Plätzchen im Land. Von daher kann man da drin eine feministische Kritik daran lesen, wie die Männer ihre Politik so machen. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch eine bürgerliche Kritik an der unteren Klasse. Und wenn man sieht, wo Victoria herkommt, die genau weiß, wie es ist, wenn man durch die Gosse gezogen wird, weil das ist das, wo sie herkommt, dann kann sie das natürlich nicht erschrecken. Ja? Das ist ein bestimmtes bürgerliches Frauenbild, was dahinter steckt. Wenn man eine wohlanständige Frau ist, dann lässt man das nicht mit sich machen. Aber eine wie Victoria macht das natürlich. Und wir haben halt diesen interessanten Konflikt darüber, wie tugendhaft muss eigentlich eine Frau sein, die in die Politik geht. Und was bedeutet es, tugendhaft zu sein? Ja, und das war der Punkt. Und nachdem sozusagen dieser Streit aufkam, ging auch der Streit darum los, wie die Frauenbewegung jetzt weiter mit Victoria Woodhull verfährt. Es kam dazu, noch was anderes. Und zwar die Frage der Familie. Als Victoria und Tennessee so reich geworden waren und alle Zeitungen über diese Wall Street Brokerinnen große Geschichten hatten, war das nicht mehr nur in New York, sondern das war überregional. Das waren große überregionale Zeitungen. Und das bedeutet, dass auch die ganze Familie Kläffchen in der Zeitung gelesen hat, dass ihre Töchter jetzt reich sind. Also kamen Vater Annie und Vater Buck und Mutter Annie, es kamen verschiedene Schwestern mit deren Kindern und deren Nichten und Neffen und deren Ehemännern. Eines Tages stand sogar der Kenny Woodhull vor der Tür und wurde auch aufgenommen. Sie hatten ein großes fünfstöckiges Haus in der Nähe der Fifth Avenue gemietet, aber da ist jetzt der ganze Kläffchen-Clan sozusagen eingefallen und hat ihnen praktisch die Haare vom Kopf gefressen. Dazu kommt noch, dass die Mutter Annie dann Cornelius Vanderbilt vor Gericht verklagt hat, er würde ihr ihre Töchter entfremden, und sie hat auch James Platt verklagt und Cornelius Vanderbilt erpresst. Und diese ganzen Sachen liefen groß in den Skandalblättern von Amerika. Also ich stelle mir das so ähnlich vor wie die Schlammschlacht zwischen Johnny Depp und Amber Heard. Also große mediale Aufregung über diese Frauenrechtlerin, die so eine Familie hat. Die Journalisten haben recherchiert, wo die Kläffchens überall im Land polizeilich verfolgt waren. Und da gab es hier eine Anklage wegen irgendwelchen selbstgebrauten Medikamenten, die Leute vergiftet hätten, oder von Versicherungsbetrug, und all diese Sachen wurden halt in der Presse aufgekocht. Und das sozusagen kann man sich ja heute noch vorstellen, wie das, ja, und natürlich, dass sie mit zwei Ehemännern in einem Haus wohnt, ne, dem aktuellen und dem Ex. Und das alles war ein riesiger Skandal, und die Frauenrechtlerinnen, diese bürgerlichen, respektablen, standen jetzt eben vor der Frage, wie verhalten sie sich zu dieser neuen Anführerin, die sie ja gerade erst gekürt hatten. Und das im Prinzip haben sie fallen lassen. Es gibt noch ein paar Wendungen, man muss sagen, Elizabeth Cady Stanton hat relativ lange zu ihr gehalten, aber müssen wir jetzt ein bisschen abkürzen. Am Ende, was ist passiert, wie hat Victoria Woodhull reagiert? Und sie hätte natürlich, wie hätte sie reagieren können? Sie hätte reagieren können, indem sie sagt, okay, ich werde ein bisschen moderater. Ich passe mich an, ich versuche das sozusagen, mich zu entschuldigen, mich zu rechtfertigen, zu sagen, das hat sie nicht gemacht, sondern sie ist im Gegenteil radikaler geworden. Zum Beispiel sieht man hier im Herbst 1871 einen großen Demonstrationszug für die Opfer der Pariser Kommune. Die Pariser Kommune war ja im März 1871 eine Revolution in Paris, wofür 7 Wochen lang, ungefähr, also knapp 2 Monate lang, eine sozialistische Regierung Paris regiert hat. Das war sozusagen die erste Revolution, die nicht bürgerlich war, sondern von diesen armen Massen sozusagen ausging, vor denen sich das Bürgertum so fürchtete. Es gab eine große Panik gegen diese Schrecken der Pariser Kommune. Und genau für die Leute organisiert Victoria einen großen Demonstrationszug in New York. Man sieht sie vorne mit der Fahne laufen, wo dann draufsteht: Complete Political and Social Equality for both Sexes, also für beide Geschlechter. Sie war auch, sie hat sich in der Ersten Internationale engagiert, sie hat das Kommunistische Manifest auf Englisch übersetzt, sie hat die ersten englischsprachigen Sektionen der Ersten Internationale gegründet. Und natürlich ist es ja heute noch so, dass wenn man in Amerika Frauenrechtlerin ist, okay, wenn man Geschäftsfrau ist, okay, aber wenn man Sozialistin oder Kommunistin ist, nicht okay. Das war damals auch schon so. Außerdem hat sie nicht nur sozialistische Positionen vertreten, sondern sie hat auch freie Liebe vertreten. Also sie hat große Reden gehalten und hat Ehe mit Prostitution verglichen, nach dem Motto, Ehefrauen lassen sich für ihren Mann aushalten und Prostituierte nehmen für Sex Geld. Wo ist der Unterschied? Kann man sich vorstellen, was das heute noch für Reaktionen hätte in den USA? Die hat das damals auch. Sie hat dann die beiden Beecher-Schwestern, die Beechers waren eine total einflussreiche Familie. Es gibt sozusagen, es gab das Sprichwort, es gibt the good, the bad and the beaches. Die Beaches waren eine eigene Kategorie, sie hatten auch ganz viele Leute, ganz viele Geschwister, die waren alle berühmt, alle super einflussreich. Und vor allem hatten wir eben diesen jüngeren Bruder, Henry Ward Beecher, the most famous man in America, der war Prediger in einer Mega-Church in Brooklyn, Plymouth Church, so groß war es. Es gab sonntags eigene Beecher-Ferries, die die Leute von Manhattan nach Brooklyn geschafft haben in diese Kirche. Und das war also auch ein Riesenkonzern, da steckte ganz viel Geld dahinter. Und Victoria hat jetzt Henry Ward Beecher erpresst, damit, weil sie erreichen wollte, dass er seine Schwestern dazu bringt, nicht mehr schlecht über Victoria zu reden. Und zwar mit dem Argument, dass auch Henry Ward Beecher ja ein Anhänger der freien Liebe wäre, weil bekanntermaßen er verschiedene Affären hatte, was auch alle Leute wussten, aber er natürlich nicht offen zugegeben hat. Und sie wollte, dass sozusagen, sie sagte, warum werde ich hier angeprangert für meine Theorien der freien Liebe, wenn Henry Ward Beecher so berühmt ist und aber doch auch freie Liebe praktiziert, als wenn er auch nicht predigt. Ja, aber das hat dann zu einem ganz großen Skandal geführt, dem Beecher Tilton. Skandal rechts, den Mann kennen Sie schon, das war der Liebhaber vom Anfang. Der war nämlich auch Mitglied in Plymouth Church und Henry Ward Beecher hatte eine Affäre mit seiner Frau. Und Victoria hat das in ihrer Zeitung groß publiziert, in dem Versuch sozusagen zurückzuschlagen gegen diese Anschuldigung, die gegen sie vorgenommen wurde. Und das war ein riesen Medienskandal. Noch jahrelang war das eben ja, der Beecher-Tilton-Skandal. Kann man mal googeln. Also das war, der war größer noch als Johnny Depp, also Amber Heard. Und aber Plymouth Church war natürlich ein Riesenkonzern und Victoria hatte keine Chance. Ne? Im Prinzip hat dann Beecher alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Victoria wundtot zu machen. Sie saß dann während der Präsidentschaftswahl im Gefängnis und das war das Ende ihrer kurzen politischen Karriere. Aber ich finde, dass man daran viele interessante Dinge beobachten, die eben aufschlussreich sind dafür, was wir uns unter Demokratie vorstellen. Ist Demokratie, wie kommt man in die Demokratie rein, wenn man da nicht gerne gesehen ist? Wie kann man versuchen, sozusagen, sich eine Stimme zu verschaffen? Und ich finde diese Frage zwischen Anpassung oder erst recht radikal werden, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Victoria richtig gemacht hat oder falsch, aber ich glaube, wir alle, wenn wir von außen kommen, stehen ja davor. Also es ist ja auch sozusagen bei den Frauen immer noch die Frage, wann passen sie sich zu sehr an oder wann bringen sie eigentlich wirklich andere Ideen in die Politik rein. Und wie kann man dazwischen changieren und was bedeutet das auch für eine Demokratie, selber darüber zu reflektieren, wo haben wir denn eigentlich Grenzen, ob die jetzt offensichtliche Grenzen sind, wie die und die Leute dürfen nicht wählen oder eben weniger offensichtliche Grenzen. Ich finde zum Beispiel, eine Grenze ist immer noch sehr stark aktiv, nämlich die Frage der familiären Beziehungen. Hat man eine Familie wie die Beechers, wo man sozusagen alle möglichen Unterstützungen von überall her kriegt und auch im Zweifelsfall Solidarität und Geld und Einfluss? Oder hat man eine Familie wie die Claflins, die sozusagen einem immer noch im Weg rumstehen bei allem, was man tut? Das ist eine ganz weiterhin sehr aktuelle Frage auch für politische Prozesse, wie ich finde. Soweit meine offenen Fragen dazu. Ich will nicht sagen, dass Victoria Guthrie Antworten hatte. Ich will nur noch kurz zum Ende sagen, dass ihre Geschichte gut ausgegangen ist. Und zwar ist sie dann nach England ausgewandert, hat einen ganz reichen Banker geheiratet, ist wieder super reich geworden und ist glücklich im Alter von 88 Jahren in England gestorben. Ich habe ein Buch drüber geschrieben, das nicht so ausgegangen ist. Aber jetzt haben wir leider keine Zeit mehr, nur ich wollte euch nicht in dieser Repression, dass Beecher gewonnen hat, entlassen. Am Ende ging es. Also die Story hat er gesagt.